Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Folge 49. Auktionstierarzt für das Westfälische Pferdestammbuch. Mit Dr. Elisa Dorego-Keiter und Stefan Lumpe. Um unseren Pferdekäufern den größtmöglichen Service und eine gute Transparenz bieten zu können, werden alle unsere Auktionspferde zu einer einheitlichen tierärztlichen Untersuchung vorgestellt. Diese erfolgt immer natürlich in Rücksprache mit den jeweiligen Ausstellern, entweder bei der Tierklinik Karthaus in Dülmen oder der Tierklinik Techte. Mit beiden Tierkliniken pflegt das Westfälische Pferdestammbuch bereits seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit. Mein Name ist Britta Knaub und ich spreche heute mit den verantwortlichen Tierärzten aus den beiden Kliniken, Dr. Elisa Dorego-Keiter und Stefan Lumpe, über ihr Leben als Pferde- und Auktionstierarzt, ihren Weg dorthin, die Besonderheiten der Betreuung von Auktionspferden und Auktionskunden, Ausschlusskriterium für eine Auktionszulassung und ihre persönliche Meinung zur GOT. Herzlich willkommen, Dr. Elisa Dorego-Keiter und Stefan Lumpe.
Hallo.
Hallo.
Vielen Dank, dass ihr hier seid. Zum Einstieg in diese Folge stellt euch in eurem persönlichen Werdegang noch einmal kurz vor, bis zu eurer heutigen Position in der jeweiligen Tierklinik, dass unsere Zuhörer so ein bisschen wissen, mit wem wir hier reden.
Sonny Lappange.
Ja.
Gut, ich meine, bei mir, wie man hört, bin ich auch nicht in Deutschland geboren, sonst ich komme aus Spanien. Und bin ich auch, habe ich mein Studium auch in Spanien gemacht und bin schon 15 Jahre her nach Deutschland gekommen mit der Idee, ja, ein bisschen über Pferdemedizin was zu lernen, ein kleines Praktikum zu machen und dann irgendwie zurück nach Hause. So ist es aber nicht gekommen. Da hatte ich die Möglichkeit, meine Doktorarbeit auch hier in Deutschland zu machen und dann bin ich diesen Weg von Nachtdienst, Fachtierarzt für Pferde, Fachtierarzt für Chirurgie. Und ja, seit 5 Jahren habe ich mich irgendwie doch getraut, die Aufgabe der Leitung der Tierklinik in Dülmen zu übernehmen. Und ja, diese Abenteuer mache ich jetzt weiter.
Ja, genau. Ich habe in Hannover Tiermedizin studiert, habe dann danach, bin hier ins Münsterland gekommen, habe meine Fachtierausbildung zum Fachtierarzt für Pferde an der Tierklinik Techte gemacht, bin dann für 8 Jahre nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen, um auf dem Gestüt Lewitz die Pferdemedizin mit zu betreuen und bin seit 2023 als Teilhaber der Tierklinik Techte hier wieder zurück ins Münsterland gekommen.
Woher kommt denn überhaupt euer Bezug zum Pferd oder eure Leidenschaft für die Pferdemedizin? Das Studium der Tiermedizin ist ja sehr vielschichtig, man muss ja über alle Tiere was lernen. Habt ihr euch da von Anfang an schon dazu entschieden, dass es später die Pferde werden sollen oder kam das dann im Laufe der Zeit?
Ich glaube. ja, für mich, ehrlich gesagt, wo es auch diese Leidenschaft für Pferd kommt, kann ich nicht sagen. Wollte ich mal als kleines Kind schon Pferde, generell Tiere und Natur. Als ich mein Studium begonnen habe, glaube ich, war ich noch offen, aber relativ schnell war es mir klar, dass ich Pferde machen wollte. Dass es dazu gekommen ist, war knapp, weil natürlich in Spanien wurde mir immer empfohlen, Kleintier zu machen, weil es alle sagten, es ist nicht möglich, von Pferde zu leben als Pferdetierärztin. Und nur kurz knapp am letzten Jahr habe ich mich entschieden, doch ein bisschen das zu versuchen. Ja, so bin ich in Deutschland und bin hier gelandet.
Genau, ich bin sehr ländlich groß geworden, wollte eigentlich immer schon Tierarzt werden, seitdem ich klein bin, war damals aber sicherlich eher so der Gedanke, Nutztiere zu machen, habe dann aber eben als Kind angefangen zu reiten, habe auch vor dem Studium eine Reiterlehre gemacht, sodass es dann im Endeffekt im Studium schon klar war, dass ich definitiv in der Pferdemedizin landen werde.
Ihr seid ja beide hier bei unseren Auktionen für die Untersuchung der Pferde zuständig und für die Betreuung auch unserer Auktionspferde. Die Pferde werden hier im Vorhinein der Auktion immer klinisch und röntgenologisch untersucht und dann auch die Bilder und die Untersuchung beurteilt. Wie wird denn diese Untersuchung hier durchgeführt und gibt es da vielleicht auch Unterschiede zur Ankaufsuntersuchung für private Zwecke und für unsere Auktionen?
Soll ich mal teilen? Ja, gut. Ich meine, das Erste natürlich, wir sind die Ansprechpartner für jede Klinik, würde ich sagen, aber dahinter steht immer für beide Kliniken auch ein Team dabei für die ganzen Untersuchungen. Ne? Es gibt so eine Testwoche, wo die Pferde natürlich erst hier probiert werden und wo die praktisch die Veranstalter schaut, ob die Qualität da stimmt. Und wenn da alles dazu kommt, dann können wir diese Pferde untersuchen. Das machen wir in der Regel innerhalb von 2 Tagen, wo alle Pferde hier sind. Wir kommen mit 2 ganzen Teams und dann geht es erst natürlich erst eine klinische Untersuchung mit dem normale Ankaufuntersuchung, Beugeproben, Belastungsproben etc. Und dann können wir schon die Röntgenbilder anfertigen, die danach natürlich bei der Röntgenbesprechung zusammen besprechen werden. Ne? Und wie der Unterschied ist.
Generell ist der Unterschied von dem Untersuchungsgang eigentlich nicht da. Also es ist 1:1 die gleiche Untersuchung, die man eben für einen privaten Ankauf auch durchführen würde, nur dass man eben in dem Moment für sich alleine arbeitet und nicht einen direkten Ansprechpartner hat, weil natürlich bei einem genau. Sag ich mal, privaten Ankauf man im Endeffekt Dinge sofort besprechen kann, falls es mal eine Fragestellung gibt. Das gibt es bei uns nicht. So, dass man erstmal alle Befunde für sich aufnimmt und dann, sage ich mal, weiterführende Untersuchungen mit dem Verkäufer oder eben mit dem Pferdestammbuch abstimmt, aber eben nicht mit einem potenziellen Käufer.
Genau, die Kommunikation mit dem Verkäufer, die liegt dann ja auch erstmal in eurer Hand. Die Besitzer freuen sich natürlich, wenn ihr Pferd dann die Zulassung zur Auktion bekommen hat. Dann geht das Pferd zum sogenannten TÜV, zur Röntgenuntersuchung und zur klinischen Untersuchung. Und dann kommt ihr ins Spiel und müsst dann ja ab und zu auch mal die Hiobsbotschaften überbringen, dass die Pferde vielleicht doch nicht geeignet sind für eine Auktion. Wie werden denn solche schlechten Nachrichten von den Besitzern aufgenommen? Wie geht ihr damit um, wenn ihr da vielleicht auch mal auf Unverständnis stoßt, dass die Besitzer das gar nicht verstehen können, dass dieser Befund jetzt zu relevant ist für eine Auktion?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Natürlich, wir sind diejenigen, die diese Nachricht bringen und manchmal hat man das Gefühl, wir haben die Befunde da gemalt. Zum Glück, gut, es gibt Leute, die natürlich schon auf professionellen Bereich das häufiger machen, die das kennen. Viele Pferde sind schon vorher untersucht worden. Die sind manchmal auch die schwierigen Fälle, wenn da doch da doch was kommt, weil es sich was entwickelt hat, weil man übersehen worden ist oder so, diese Nachricht zu kriegen. Ist natürlich manchmal schwierig für den, verstehen wir auch, wenn man ein Pferd bringt und schon rechnet mit einem Verkauf und vielleicht wir was entdecken, was nicht nur den Verkauf über die Auktion verhindert, sondern vielleicht auch die Zukunft fürs Sportkarriere. Ja, da muss man auch natürlich mit viel Geduld und Verständnis dann sprechen. Ne? Aber ist Part von unserem Job.
Und ein dickes Fell haben?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, obwohl, also ich muss fairerweise sagen, dass die meisten, also dass natürlich dann die Verkäufer nicht glücklich auf die Nachricht reagieren, das ist verständlich. Generell habe ich da auch jedes Verständnis dafür, weil letztendlich steckt da viel Hoffnung drin und die haben wir vielleicht oder machen wir manchmal zunichte. Das muss man ja so ganz klar sagen. Ich finde, dass schon die meisten in dem Moment da auch Verständnis für haben. Es ist, glaube ich, manchmal etwas schwer zu verstehen. Deswegen versucht man das dann auch anhand von Röntgenbildern und eben Befunden zu erläutern, dass manche dann in dem Moment das nicht verstehen wollen oder auch nicht verstehen können, ist verständlich. Ich finde aber, die Reaktionen generell sind deutlich leichter hinzunehmen als im privaten Verkauf. Das muss man auch so ganz klar sagen, weil die Verkäufer schon zu einem sehr großen Teil professionell eben auf so eine Hiobsbotschaft reagieren.
Was sind denn so aus eurer Sicht die häufigsten Gründe, warum ein Pferd dann nicht an der Auktion teilnehmen kann? Was sind so die häufigsten Befunde, die ihr dann bei der Ankaufsuntersuchung findet?
kannst du gerne anfangen.
Gut, es sind eben, sage ich mal, am häufigsten eben röntgenologische Befunde, die eben im Risikobereich reingehen.
Das heißt, so konkret mal Beispiele?
Das wäre eben zum Beispiel Zystoide-Defekte. So, das ist, sage ich mal, so der klassische Befund, wo man ganz klar sagen muss, damit ist es ein Risikobefund und damit wird es schwierig. Sicherlich haben wir auch mal Pferde, die sich eben lahm darstellen am Tag der Untersuchung, was auch Gott sei Dank sehr selten vorkommt, aber immer mal wieder vorkommt. Was natürlich auch gerade bei einem jungen Pferd schnell passieren kann. Ansonsten sind es eben auch mal Befunde wie eben Kehlkopfpfeifen, was vorher nicht so aufgefallen ist und dann eben bei uns. Genau, das sind eigentlich so die, aber wie gesagt, ich würde jetzt schon sagen, das, was am häufigsten vorkommt, sind eben radiologische Befunde, die eben in den Risikobereich reingehen.
Wo zumindest man entscheidet auf jeden Fall, der kann nicht mitmachen aufgrund des Risikos. Ne?
Genau, und das wären eben arthrotische Veränderungen oder eben Zystoide-Defekte. Genau.
Auch, ne? Und was sind so vielleicht Grenzbefunde, wo man sagt, muss man mal gucken, je nachdem, wo es liegt oder wie ist es mit Chips? Was ist ein Befund, der noch zugelassen ist zur Auktion?
Das ist letztendlich ist es ja immer ein Befund, der nie zugelassen wird oder der immer ein Risikobefund ist, ist sicherlich ein Zystoider-Defekt. Ja. Punkt. Da gibt es auch, wo man mal drüber diskutieren muss und wo das schwimmend ist, ist zum Beispiel, sage ich mal, ein OCD-Befund, also Chips im Knie am äußeren Rollkamm. Wenn das, sage ich mal, sehr, sehr groß und das steht dann eben auch leicht schwammig im Röntgenleitfaden, wenn das sehr deutlich und sehr furchig ist, dann ist das ein Risikobefund. So, und jetzt geht es natürlich los, dass ab wann ist es jetzt sehr groß und sehr deutlich. Und das ist dann im Endeffekt dann eben mal auch was zu diskutieren ist und was auch untereinander diskutiert wird. Und da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen, ist ja dann aber auch noch ein Tierarzt eben von der Versicherung gibt, der letztendlich dann auch das letzte Wort hat. Das sind gar nicht wir, sondern das ist dann eben der Versicherungstierarzt, der das maßgeblich bestimmt.
Genau, und ich meine, man entscheidet natürlich nicht nur aufgrund der Röntgenbilder und auch den Chips oder so. Es entscheidet, wie groß die sind, wie sieht das Gelenk aus, sind schon Reaktionen im Knochen, sind die nicht, wie viele Chips am Ende, vielleicht sind alle nicht so viel, aber am Ende viele Chips können auch eine Rolle spielen, klinische Befunde, Augenbefunde, etc. Deswegen man muss immer mal das gesamte Paket, ne? Es gibt schwarz-weiß, gibt es leider nicht, ne? Genau, du hast es angesprochen, Stefan. Es gibt dann ja noch eine finale Besprechung mit einem Tierarzt der Versicherung. Da geht es dann um den Versicherungsschutz, den die Versicherung gewährt für das jeweilige Auktionspferd. Das heißt, ihr stellt dann die Röntgenbilder und die Untersuchung vor und der Tierarzt entscheidet dann, ob das Pferd zugelassen werden kann oder nicht.
Also es wird diskutiert, es ist jetzt nicht so, dass er das ganz alleine entscheidet, sondern es wird auch manchmal heftig diskutiert über Befunde und das ist auch gut so, aber letztendlich hat er das letzte Wort, das ist so, das ist, wir können versuchen Einfluss zu nehmen und mal eben auch dagegen zu argumentieren, aber die finale Entscheidung trifft er.
Genau, es ist so praktisch, dass wir ja auch schon unsere Bilder haben, jede Klinik für sich schon die einmal befundet haben und dann wir zusammen besprechen. Ne? Und dann haben wir praktisch die Meinung von drei Personen und dann aber am Ende muss jemand da die Entscheidung treffen und in den Fall muss die Versicherung den Okay geben.
Genau. Und es ist natürlich ein ganz guter Kontrollmechanismus, weil man auch nochmal gegenkontrolliert wird, eben von zwei Tierärzten, die das jetzt auch häufig machen, so dass man dann aber auch zum Schluss sagen muss, dass da immerhin drei Tierärzte, die, sage ich mal, jetzt doch sehr regelmäßig Röntgenbilder anschauen, sich in dem Moment einig sind.
So dass die Kunden sich dann eigentlich sicher sein können, dass das, was drinsteht, auch so befundet wurde und die Risiken ausgeschlossen.
Genau, und auch der Verkäufer eben, sage ich mal, nicht eine Einzelmeinung hat, wenn sein Pferd eben abgewiesen wird, sondern dass schon drei Parteien gemeinsam beschlossen haben, dass das eben leider so ist.
Ja. Wir haben in unserer Social-Media-Community auch noch einmal nachgefragt, welche Fragen Sie denn noch interessieren würden hier an unsere Tierärzte. Und da war eine Frage, die aufgekommen ist, ob es Unterschiede gibt
in der gesundheitlichen Selektion bei der Zulassung der Hengste und der Reitpferde. Ist das bei Hengsten noch strenger, wenn die zur Körung zugelassen werden, oder ist das genau gleichbleibend?
Es ist anders. Also es ist anders, weil letztendlich die Untersuchung bei den Auktionspferden im Endeffekt einen Gesundheitszustand hinsichtlich einer Reitbarkeit beurteilt, während eben die Köruntersuchung das nicht beurteilt, sondern eben schaut, gibt es, sage ich mal, Beeinschränkungen in der Zucht? Finden wir Dinge, die weitervererbt werden? Was wiederum eben bedeutet, dass ein Hengst gekört werden kann, aber eben Befunde hat, die, sage ich mal, die zukünftige Sporttauglichkeit deutlich einschränken. Und das verwechseln Leute immer wieder, weil sie eben im Endeffekt die Köruntersuchung auch als Vermarktungsuntersuchung sehen. Und das ist eben nicht so. Man möchte im Endeffekt nur schauen, ist das, sage ich mal, jetzt für den Hengst relevant als Vererber. Und um da jetzt ein Beispiel zu nennen, es wäre jetzt für ein Auktionspferd mit drei OCD-Fragmenten, also Chips, kein Problem, das wäre kein Risikobefund, der könnte wunderbar über eine Auktion veräußert werden, der wäre aber nicht körfähig, weil eben drei OCD-Fragmente zum Ausschluss bei der Körung führen. Wenn wir jetzt nochmal ein anderes Beispiel nehmen, zum Beispiel eine Fesselbeinlehnenfraktur, das ist also im Endeffekt am Fesselbein, am hinteren Teil des Fesselbeins, ist eben entweder traumatisch oder in der Regel traumatisch ein Stück abgebrochen. Das wäre jetzt für eine Auktion als Reitpferd ein Ausschluss, weil es ein Risikobefund ist, aber es wäre kein Ausschluss für die Körfähigkeit, weil man eben ganz klar sagt, okay, der Hengst als Vererber steht ja gut da und das beeinflusst ihn nicht und das wird er auch nicht weiter vererben, weil er sich das traumatisch zugeführt hat. Und das sind eben, da muss man sicherlich immer mal wieder gut aufpassen und eben auch am besten dann jeweils mit den Tierärzten Rücksprache halten, weil das wird häufig verwechselt, Körfähigkeit und Auktionsfähigkeit als Reitpferd.
Aber in deinem Beispiel wäre dieser Hengst dann nicht reitbar oder nur mit Risiko?
Das weiß man, das weiß man nicht. Es ist ja, man muss jetzt ja auch ganz klar sagen, dass ein Risikobefund ja jetzt nicht bedeutet, dass dieses Pferd mit Sicherheit darauf lahm gehen wird, sondern dass eben eine recht hohe Wahrscheinlichkeit da ist. Von daher kann so ein Pferd mit so einem Befund auch langjährig im Sport gehen. Aber es hat eben doch ein erhöhtes Risiko, auf diesem Befund irgendwann in seinem Leben mal lahm zu gehen. So muss man es einschätzen.
Und genau, ich meine, in der Körung ist es auch so, genau, die Selektion ist anders. Aber wir machen auch diese in Ankaufuntersuchung auch, weil natürlich Teil von dieser Hengste bei der Auktion dann danach verkauft werden. Und wir brauchen natürlich auch die Röntgenbilder, genau, weil er sagt auch mit den Chips und andere Bedingungen, die da sind, oder zum Beispiel Kehlkopfpfeifer oder andere Befunde. Wir brauchen die ganze Untersuchung auch zum Entscheiden, ob die körfähig sind. Danach ist aber ein Unterschied, wenn wir wissen, es gibt Pferde, die nicht zur Auktion oder zur Auktion gehen. Das heißt, es sind zwei Sachen. Einmal sind die körfähig und zweites können aber zur Auktion ja oder nein. Ne?
Also es kann auch ein Hengst körfähig sein, ist aber dann nicht für die Auktion geeignet.
Genau. Ja.
Ihr seht ja ganz viele Röntgenbilder von bestimmt über 100 Pferden im Jahr. Wenn ich bedenke, was allein hier bei uns schon immer geröntgt wird. Habt ihr da schon mal irgendwelche seltenen oder besonderen Befunde erlebt?
Viele. Gut, selten, aber besondere, das sind für uns vielleicht nicht so selten. Ne? Manchmal hatte man auch Fälle, wo erstaunlich vielleicht Pferde, die noch nie geröntgt sind. Und dann untersucht man und hat man massiven Befunden am Knie oder so. Sind natürlich junge Pferde, die vielleicht noch nicht gezeigt haben. Befunde haben wir schon sehr viele unterschiedliche gehabt, ja. Wobei, wie gesagt, großen Teil schon einmal vorgecheckt sind. Deswegen so viele Überraschungen versuche man nicht zu bekommen.
Was war denn so das Kurioseste, was ihr mal im Zusammenhang mit einer Ankaufsuntersuchung erlebt habt? Vielleicht entweder mit dem Befund generell oder dann mit dem Besitzer?
So viel Kurioses erlebt man eigentlich. Ich denke drüber nach, aber so was richtig Kurioses, also was schon manchmal verwunderlich ist, dass man dass manche Kunden nach der Auktion zu einem kommen, um, um sozusagen die Gesundheitsbescheinigung zu besprechen, dass sie das vorher gar nicht getan haben, sondern eben das Pferd gekauft haben, ohne jetzt das Wissen, wie sozusagen der Gesundheitsstatus war. Das ist manchmal so ein bisschen irritierend. Ansonsten ist aber tatsächlich
manchmal so. Manchmal auch, ja, auch. Vielleicht bei der Körung manchmal auch, dass immer wieder noch ein Klopphengst, weil du das rum für die Körung kommt, solchen Sachen. Viele, ich meine, wir erleben viel, aber sonst bleibt es so ein bisschen für uns.
Ja. Ihr seid ja dann auch hier im Rahmen der Auktionszeit tätig und betreut die Pferde und seid Ansprechpartner, wenn hier irgendwas mit den Pferden ist. Was sind denn so eure Aufgaben erstmal während der Auktionszeit für die Pferde und dann auch am Auktionstag, gerade wenn wir hier auch eine Live-Auktion haben, kommen dann ja auch viele Kunden zu euch. Was sind so eure Aufgaben in der Beratung dann?
Gut, von daher ist einmal die Betreuung der Pferde. Das heißt, Auktion für uns beginnt schon fast schon nach der Untersuchung, aber vor allem nach der Anlieferung, wo diese Pferde probiert werden. Da kriegen wir Gott sei Dank viele Informationen von den Reiter und von den Leuten, auch, die die Pferde probieren, ob was Auffälliges ist, aber noch checken können. Und genauso, da haben wir auch diesen Wettcheck. Wir haben die Anlieferungsuntersuchung, wenn die Pferde kommen, dass wir ausschließen können, die was Neues bringen. Und den Wettcheck, den kurzen Wettcheck vor der Auktion. Ne? Und dann, wenn es live ist, dann sind wir auf jeden Fall hier vor Ort und können mal mit den Kunden die Röntgenbilder und alles besprechen, ne? Was uns praktisch auch die Käufer ein bisschen näher bringt.
Also können die Käufer am Tag der Auktion noch direkt zu euch kommen und alles mit euch durchsprechen.
Genau, richtig.
Und sie können euch natürlich auch während der Auktionszeit die ganze Zeit telefonisch erreichen.
Wir sind telefonisch erreichbar.
Tag und Nacht.
Tag und Nacht. Für alle
das,
Länder.
Das ist jetzt, man muss fairerweise sagen, das ist weniger geworden, seitdem eben die Unterlagen alle online verfügbar sind. Also es scheinen schon auch mehr Käufer, das jetzt im Endeffekt mit ihren Tierärzten zu Hause zu besprechen und haben dann relativ wenig Redebedarf zur Auktionszeit. Das ist generell schon weniger geworden. Trotzdem gibt es noch genügend Anfragen und es gibt ja dann auch immer noch mal Dinge, die eben bestimmte Käufer einfach nachuntersucht haben wollen oder noch mal überprüft haben wollen. Und dafür stehen wir dann auch zur Verfügung.
Ihr habt ja da in eurer Beratungstätigkeit auch mit ganz unterschiedlichen Kunden- und Käufergruppen zu tun, die natürlich auch ganz unterschiedliche Vorkenntnisse mitbringen. Was ist denn da so eure größte Herausforderung in der Beratung, um alle gleich gut betreuen zu können?
Es ist sicherlich jetzt eben schwierig, gerade bei den Online-Auktionen Dinge zu erklären, wenn man kein Gegenüber hat und eben auch kein Bildmaterial zur Verfügung hat. Das macht es deutlich schwieriger. Das ist so während den Live-Auktionen viel einfacher, weil man sich mit den Leuten hinsetzen kann. Man kann denen die Röntgenbilder live zeigen und eben auch besprechen. Man kann auch Dinge am Pferd nochmal nachkontrollieren, kann auch die Dinge da direkt vor Ort besprechen. Das macht es schon viel, viel einfacher, finde ich, als jetzt am Telefon, ohne dass der Gegenüber irgendwie was gezeigt bekommt, Befunde zu erläutern. Aber gut, das ist so, das geht trotzdem, das ist
hat auf jeden Fall Vorteile und Nachteile. Ich finde auch natürlich mit den Online, auch ich habe oft die Gelegenheit, auch in Spanisch zu sprechen, das finde ich auch, es sind viele Leute aus Südamerika, die anrufen. Aber genau, wenn wir das live, für mich ideal ist zumindest, wenn wir schon anrufen, bevor die Pferde probiert werden oder direkt danach, aber dass man die Gelegenheit hat, denen zu sagen, okay, schauen Sie sich die Stellung an, Huf oder irgendetwas, weil wir nicht alles in die Protokolle so beschreiben können, wie es in der Realität ist. Deswegen, wenn die Möglichkeit haben, sich alles vor Ort, uns die Info zu geben, wie haben Sie sich gefühlt beim Reiten, ist etwas auffällig gewesen. Und dann genau am Tag der Auktion immer noch die Bilder mit denen vor Ort zu besprechen und für allen zu verstehen, was suchen die, was kennen sie, was können sie. Ne? Es gibt nicht immer dieses Gefühl von TÜV gut, TÜV schlecht, hat zu tun, was sucht man denn das Pferd, was kann man mit das Pferd und dann kann man natürlich besser beraten. Ne? So, wenn man den Käufer kennt, ist es immer schöner, finde ich.
Wir verkaufen ja hier nicht nur Reitpferde und junge Hengste. Wir haben ja auch ganz viele Fohlenauktionen, wo ihr ja auch mit involviert seid. Die Fohlen werden ja hier noch nicht röntgenologisch untersucht, sondern haben nur eine klinische Ankaufsuntersuchung. Was wird denn hier untersucht und worauf sollte man da besonders achten? Wie ist da der Gesundheitsstatus zu beurteilen?
An sich bei den Fohlen, die sind genau alle schon voruntersucht. Ne? Das heißt, die mussten eben so ein Zertifikat von einem Haustierarzt bekommen. Und was wir hier haben, gut, hat es natürlich zu tun, was für Maße da sind, aber bei den großen Auktionen, wir versuchen auch bei der Präsentation schon alle Fohlen zu sehen, alles zu checken, was auf die Protokolle draufsteht, dass wir das bestätigen oder streichen können. Genau, und das wäre wirklich, da können wir natürlich, es ist ein bisschen augenscheinlich, wie ist die Stellung und wie sind Merkmale, kann man nicht komplett vergleichen mit einer Untersuchung natürlich beim Großpferd, ne?
Die Fohlen gehen ja nach der Auktion dann nochmal zu ihren Züchtern zurück und bleiben, bis sie 6 Monate alt sind, bei ihren Mutterstuten. Anschließend ist dann die Übergabe an den neuen Besitzer. Da wird ja auch nochmal das Fohlen, nicht unbedingt von euch, aber von einem Tierarzt nochmal begutachtet. Was sollten denn die Züchter beachten? Wie sollte das Fohlen da im Zustand sein? In welcher Verfassung sollte es übergeben werden? Wo ist da besonders drauf zu achten?
Gut, also was sicherlich das Wichtigste ist, ist der Schmiedezustand. So, das ist das, wo es auch immer wieder Diskussionen gibt, wenn der und der müsste oder sollte am Tag der Übergabe einfach perfekt sein. Also das ist das, was immer wieder zu Diskussionen führt, weil dann auch schlecht beurteilbar ist, ist das Fohlen jetzt 10 weit, ist es 10 eng oder ist einfach nur, sage ich mal, der letzte Schmiedetermin einfach viel zu lange her. Und das ist, glaube ich, das einzig Maßgebliche, was man auch beeinflussen kann, abgesehen davon, dass natürlich das Fohlen jetzt auch in einem vernünftigen Ernährungszustand und Pflegezustand sein sollte. Aber das sind die auch. Das Einzige, wie gesagt, wo man doch mal Diskussionsgrundlage hat, ist eben immer mal wieder der Schmiedezustand,
ja,
tatsächlich.
Die Füße, ja. Wenn wir jetzt nochmal von unserem Auktionsgeschäft weggehen und ganz allgemein in die Pferdemedizin oder in den Alltag als Pferdetierarzt gehen. Was macht aus eurer Sicht denn einen besonders guten Pferdetierarzt aus? Tierärztin, Tierarzt?
Ich würde sagen, Leidenschaft auf jeden Fall. Das ist eine Berufung. Ja, dann muss man das wirklich lieben und ja, finde ich, für mich ist das Wichtigste von allem.
Das, genau. Also, so wie Lisa das gesagt hat, letztendlich ist es schon eine Berufung. Man braucht, glaube ich, so eine gesunde Portion Neugier und Forschergeist, weil man ja jetzt auch irgendwie Erkrankungen auf den Grund gehen möchte. Man braucht schon auch ein gutes Kommunikationsgefühl, um eben mit den Besitzern sprechen zu können und die aufzuklären. Es sind lange Stunden, von daher braucht man schon auch so ein bisschen Durchhaltevermögen. Es ist auch immer mal wieder schmerzhaft, das gehört dann auch mit dazu. Von daher ist es so ein Mix aus vielen Dingen, die dann dahin führen. Aber letztendlich sollte man irgendwie für Pferde und für Medizin brennen. Und
genau,
dann,
aber wie du gut sagst, auch mit der Kommunikation, genau diese Idee zu sagen, ich studiere Tiermedizin, weil ich mit Menschen nichts zu tun haben möchte, ist nicht der...
Das ist glaube ich, komplett falsch. Ich würde schon behaupten, dass wir deutlich mehr als Humanmediziner mit unseren Patienten, also sicher. Es sind zwar nicht die Patienten selber, aber sozusagen mit den Patientenbesitzern kommunizieren müssen. Genau, das ist der falsche Ansatz. Das ist sicherlich so.
Ihr habt ja in eurer Position in leitenden Aufgaben in der jeweiligen Tierklinik jetzt nicht nur mit praktischen Aufgaben als Tierarzt zu tun, sondern da fallen sicherlich auch ganz viele bürokratische Aufgaben in so einem Klinikalltag an. Was sind denn da eure größten Herausforderungen im aktuellen Klinikalltag?
Im aktuellen Klinikalltag ist sicherlich, sage ich mal, die Herausforderung, gute Mitarbeiter zu bekommen und die derzeit eben auch so einzusetzen, dass die nicht übermäßige Stunden arbeiten. Das ist in den letzten Jahren, sage ich mal, schon sehr in Fokus, ich glaube, da wird Elisa mir zustimmen, in Fokus gerückt, weil eben jahrzehntelang die Arbeitszeiten bei angestellten Tierärzten so gar nicht interessiert haben. Wir jetzt als Tierärzte sehr in den Fokus von Kontrollbehörden gekommen sind und eben diese Arbeitszeitschutzgesetze intensiv kontrolliert werden. Und das bedurfte eben schon einer deutlichen Umstellung über die letzten Jahre. Und so wie das eben in vielen Branchen auch der Fall ist, ist es nicht ganz einfach, Mitarbeiter zu bekommen. Das geht schon, man bekommt auch gute Mitarbeiter, das ist so. Aber das sind so derzeit, würde ich mal sagen, sicherlich die größten Herausforderungen.
Das stimme ich zu. Ne? Das ist genau auf diesem Grunde auch, man braucht viel mehr Leute als früher vielleicht, um das Ganze abzudecken. Auch das Niveau der Medizin ist höher. Man möchte auch in alle Bereiche ein hohes Niveau bringen. Da braucht man Spezialistinnen in alle Bereichen. Und ja, um die ganzen auch Stunden in den Griff zu kriegen, Dienstpläne etc. Ich zum Glück habe ich natürlich auch eine Managerin, die auch da viel mithilft und ein großes Team, da das in das Bürokratische auch unterstützt, sodass ich mehr vielleicht Thema Vision, mehr Kunden, mehr Entwicklung arbeiten muss. Aber genau den Unterschied zwischen Tierarzt und in der Leitung auch dazu, dass man mehr Schreibtisch machen muss und mehr Telefonaten. Aber ich glaube trotzdem, beide von uns versuchen immer noch viel am Pferd zu sein, weil das ja, gibt uns auch die Energie, um den Rest zu machen. Ne?
Was ist denn in eurem Job das, was euch so am meisten Spaß macht und worauf könntet ihr vielleicht dann auch mal gut verzichten?
Für mich Chirurgie, ich meine, ich in OP ist mein so kleinen Tempel, da bin ich dann in Ruhe und dann genieße ich das sehr. Wenn man in Ruhe gehen kann, wo der Stall leer ist, das meine ich ohne Männchen, mit dem Pferde sein kann und so, um mit den Kollegen auch sich über Felder auszutauschen. Auf was ich verzichten könnte auf jeden Fall, ist auf Preisdiskussionen.
Ja, also es gibt so viele Tätigkeiten, die ich da in meinem Beruf gerne mache. Das ist so. Also sicherlich ist Chirurgie ein großer Teil davon. Jetzt bedingt durch meine vorherige Tätigkeit liegen mir Schwergeburten wahnsinnig am Herzen, weil ich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren wahnsinnig viele davon gemacht habe und es für mich auch kein großartigeres Gefühl gibt, als eben so ein Fohlen lebendig aus einer Stute rauszubekommen, wenn da irgendwie eine Stellung oder Haltungsberichtigung vonnöten ist. Das sind so die kleinen Triumphe im Leben, die einen vorwärts bringen. Genau, was man nicht braucht, sind sicherlich Dinge, wo man scheitert. Das ist so, was vielleicht jetzt nicht immer nur an einem selber liegt, aber Besitzern mitteilen zu müssen, dass ihr Pferd nicht mehr lebt, das sind einfach Dinge, die braucht man nicht, die gehören zum Job mit dazu. Ansonsten sind aber die meisten Tätigkeiten, die ich so am Tag mache, machen mir auch Spaß, das muss ich so ganz ehrlich sagen.
Viel diskutiert ist ja in den vergangenen Jahren die neue GOT, die Gebührenordnung für Tierärzte. Die bereitet ja vielen Pferdehaltern auch aufgrund der gestiegenen Preise große Sorgen. Und natürlich ist ja es so, dass die Leistung der Tierärzte auch gut bezahlt werden sollte. Aber wie steht ihr persönlich zu diesen Preissteigerungen? Was ist gerechtfertigt und was ist aber vielleicht auch aus eurer tierärztlichen Sicht übertrieben gewesen?
Ja gut, die Sache ist ein bisschen, das wurde alles verbunden von der Zeitpunkt, wo es gekommen ist. Das ist eigentlich eine Arbeit von Jahren, die schon längst passieren hätten sollte. Ne? Auch die Preise waren lange nicht angepasst. Gut, ich glaube, da war viel Diskussion in dem Thema auch für die Fahrpraxis und diesen Hausbesuchgebühren.
Praxisgebühren, genau.
Das natürlich, da uns nicht so direkt dann getroffen hat, ist es ein bisschen schwierig zu diskutieren, aber kann ich auch im großen Teil verstehen. Dass die Preise hoch sind, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber es ist auch so, wie wir gesagt haben, das Personal, das wir benötigen, dass der jetzt auch endlich nicht nur die Tierärzte, sondern auch die tierärztliche Fachangestellte auch ein vernünftiges Gehalt kriegen können. Es gehört sich leider dazu. Ne? Und ich verstehe, dass für alle natürlich frustrierend ist, aber wir müssen auch unser Job bezahlt bekommen.
Also erstmal liegt auch immer in der Mitte die Wahrheit. Das muss man so ganz klar sagen. Und an der GOT-Erhöhung gibt es Dinge, die sicherlich nicht gut sind. Und es sind aber auch ganz viele Dinge, die richtig sind. Ich sehe, so wie Lisa gesagt hat, da schon ein großes Problem drin, dass es einfach jahrzehntelang nicht vernünftig erhöht wurde. Dann kam eben eine generelle Preissteigerung. Und das muss man fairerweise sagen. Die ist jetzt nicht nur bei uns Tierärzten in den letzten paar Jahren so gewesen, sondern in allen anderen Bereichen auch. Und dann eben diese doch deutliche Erhöhung, Dann muss man aber auch immer ein bisschen in Frage stellen, weil es da auch regionale Unterschiede gibt, ja, dass vielleicht auch manche Kollegen so ein bisschen übers Ziel drüber hinausgeschossen haben. Also viel wird dann auch nur auf die GOT-Erhöhung geschoben. Was die GOT-Erhöhung maßgeblich bewirkt hat, ist eben, dass Dienste besser bezahlt werden. Dass im Endeffekt all das, was nachts stattfindet und am Wochenende stattfindet, und das ist wirklich deutlich teurer geworden. Aber das muss eben auch, weil letztendlich eben wir auch deutlich mehr Personal einstellen mussten, um eben die Dienste gewährleisten zu können. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, es wird ja immer problematischer, auch in den Diensten überhaupt noch eine Versorgung zu bekommen. Absolut. Das müssen sich die Tierbesitzer auch immer so ein bisschen vor Augen führen, dass es im Kleintierbereich schon teilweise reell schwierig ist, nachts und am Wochenende überhaupt noch eine Klinik zu bekommen. Ich finde, da sind die Pferdepraktiker immer noch so, dass es ganz viele gibt, die rausfahren. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe 4 Kinder. Wenn meine Kinder nachts krank sind, brauche ich meinen Kinderarzt nicht anrufen, weil die Nummer habe ich gar nicht. Der wird auch nie ans Telefon gehen. Auch das vergessen eben viele. Und es wird halt auch häufig mit zweierlei Maß gemessen. Also das, was für ganz viele Bereiche in Ordnung ist, nämlich eine Hausgebühr, Hausbesuchsgebühr, ja. das rechnet jeder Schlüsseldienst ab. Das rechnet auch das Westfälische Pferdestammbuch ab, muss man so ganz klar sagen, und deutlich höher, als das die Tierärzte tun. Ja, jetzt extra nochmal in die Gebührenordnung reingeschaut. Wenn man sein Fohlen zu Hause eintragen lassen möchte, zahlt man eine Hofgebühr von 120 Euro. Das wurde nie so richtig diskutiert. Wenn die Tierärzte aber 39 Euro für eine Hausgebühr abrechnen, dann ist das, sage ich mal, die Ende der Züchterschaft. Und ich glaube, da muss man schon, auch einmal tief durchatmen und eben schauen, was ist reell und was ist nicht reell. Generell verstehe ich die Züchter. Es wird derzeit immer schwieriger, seine Pferde zu vermarkten und vor allen Dingen auch die Jungpferde zu vermarkten. Und von daher habe ich da schon auch viel Verständnis. Das ist definitiv so. Trotzdem ist es eine Marktwirtschaft und wir müssen eben auch das abrechnen, was sich für uns lohnt, so wie das eben alle anderen auch tun müssen.
Ja, genau so ist es. Ich glaube, dass es auch wir, trotzdem sind wir leidenschaftlich, ich glaube, wir machen trotzdem immer noch mehr, als was wir überhaupt in Rechnung stellen, sozusagen so ein Gefühl in unserer Zeit. Ne? Aber genau für unsere Mitarbeiter, das muss man schon schauen, dass wir den die gute Möglichkeiten geben. Und wie Stefan sagt, es ist die Frage, was in 10 Jahren, wie es aussieht und wie viele Leute da sofort bereit sind. Und genau, man ruft man einen Rechtsanwalt oder ruft man Anwalt, da läuft die Uhr. Ne? Und wir versuchen trotzdem 24/7 dabei zu sein.
Genau, von daher glaube ich, müssen einfach alle Seiten einen guten Mittelweg fahren. Und das kann man mit der neuen GOT auch. Und sicherlich, wie gesagt, manche Dinge rechnen sich dann leider nicht. Und das tut uns auch leid. Aber letztendlich können wir das dann auch nicht subventionieren. Das muss man so dann eben auch ganz klar sagen. Und aber letztendlich muss ich auch sagen, bei uns haben wir wenig Diskussionen über die Rechnungen oder über die GOT-Erhöhung. Ich glaube, das trifft schon maßgeblich eher die Kollegen, die rausfahren oder die da leider mehr diskutieren müssen als wir. Ich glaube, wenn man jetzt mal dann nach 5 Jahren rückblickend schaut, dann wird aber, glaube ich, jeder auch zu dem Punkt kommen, zu sagen, naja, es war, glaube ich, schon in Ordnung und es war auch machbar. So, es ist jetzt auch nicht komplett abwegig, diese Erhöhung. Von daher, genau, wir werden es sehen. Aber ja, es führt doch immer wieder zu Diskussionen. Und wie gesagt, zum Teil kann ich das sicherlich aus Sicht der Pferdebesitzer verstehen, weil wenn meine Autowerkstatt deutlich mehr Geld verlangt, und das tut die aber derzeit auch, dann tut mir das auch weh. Und das kann ich menschlich schon absolut verstehen.
Ja. Wenn wir nochmal kurz auf die Pferdezucht eingehen, hier passiert ja auch ein ständiger Wandel und Weiterentwicklung, was ja auch doch deutliche Auswirkungen auf die Exterieurentwicklung der Pferde hat. Wie steht ihr aus tierärztlicher Sicht denn zur modernen Pferdezucht? Was sind da Risiken, die es zu beachten und vielleicht auch auszumerzen gibt?
Also erstmal muss man sagen, dass die Pferdezucht deutlich besser geworden ist. Das, also es wird immer viel geschimpft und es wird viel gesprochen und das ist nicht gut und das, aber wir sehen viele Befunde, die uns jahrzehntelang beschäftigt haben, sehen wir nur noch sehr selten. Hufrollenbefunde zum Beispiel, was ganz oft ein Ausschlussfaktor war, sind nicht mehr so deutlich vorhanden, wie das vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren war. Von daher muss man schon sagen, tut sich in der Zucht was und es tut sich auch was in die richtige Richtung, was die Gesundheit angeht. Wie gesagt, viele Dinge sind ja auch unter wissenschaftlicher Beratung, so dass die Zuchtverbände zusammen mit den Universitäten versuchen, eben Ursachen für bestimmte Befunde zu erörtern und dann eben auch abzustellen. Das, was sicherlich, sage ich mal, jetzt, oder wo ich sage, wo vielleicht wieder etwas Verbesserung notwendig wäre, wäre sicherlich nochmal der Fokus auf das Fundament des Pferdes. Das wird zum Teil etwas vernachlässigt wieder, dass eben so diese Stellung der Gliedmaßen, die Hufform und eben auch dieses Fundament noch mehr, und ich sage bewusst, noch mehr in den Fokus kommt.
Das stimme ich zu. Absolut.
Ja, dann sage ich erstmal ganz lieben Dank für eure ganzen Ausführungen hier zu unseren Auktionsuntersuchungen und zu eurer Meinung als Pferdetierarzt. Eine Abschlussfrage gibt es ja immer noch. Habt ihr Wünsche für eine Veränderung in der Pferdezucht zugunsten der Pferdegesundheit? Du hast es vielleicht schon kurz angesprochen mit dem Fundament. Was gibt es da sonst noch?
Ich glaube, generell sind wir auf einem guten Weg. Und das wird ja auch immer wieder angepasst. Viele Dinge geraten in den Fokus. Aber das wäre jetzt mal das, was mir derzeit am augenscheinlichsten wäre.
Ja, finde ich auch. Und generell für die Zucht und für die Pferdeszene einfach auch ein bisschen optimistischer sein und dann auch das Gute sehen, das wir schon geschafft haben und ja, weiter nach vorne.
Ja, dann sage ich vielen Dank, Dr. Elisa Dorego-Keiter und Stefan Lumpe.
Danke. Ja.
Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.